Hallo und herzlich willkommen zu Tonstudien. Wir sind ein Podcast des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Regensburg und besprechen hier Themen, die die Uni, das Studium und vor allem die Musik betreffen. In dieser Folge führen wir unsere Reihe über unbekanntere Musikinstrumente fort. Zu Gast ist heute Stefan Schultes, der uns das Theremin präsentiert. Das ist ein elektronisches Musikinstrument, das man spielt, ohne es zu berühren. Ich stelle euch dann noch das Salterio vor, eine Art Kastenzither, die sowohl mit den Fingern angezupft werden konnte, als auch wie beim Hackbrett mit zwei Schlägelchen geschlagen werden kann.
Tonstudien, euer Einblick in die Welt der Musikwissenschaft.
Heute bin ich zu Gast. Und zwar am Kepler-Gymnasium in Weiden im Musiksaal von Oberstudienrat Stefan Schultes, meinem ehemaligen Musikkollegen. Grüß dich, Stefan.
Hallo Sigrid.
Ich bin hierher gekommen, weil hier ein ganz besonderes Musikinstrument steht, das so klingt. Diese ungewöhnlichen, nun etwas unheimlichen Klänge kommen von einem Theremin. Stefan, erklär uns doch bitte, was das für ein Instrument ist.
Das Theremin, das ist eines der ersten elektronischen Musikinstrumente überhaupt. Und das hat der russische Physiker Lev Terman so gegen 1919, 1920 erfunden. Das war also ein Radiotechniker und er hat sich mit derartigen elektronischen Geräten befasst. Das Besondere ist, man spielt es komplett berührungslos, nur durch Bewegungen der Hände und Arme in der Luft. Und dafür hat das Gerät zwei Antennen, die jeweils ein elektromagnetisches Feld erzeugen. Eben ein Feld, in dem ich dann die Tonhöhe ändern kann und ein zweites Feld, wo ich die Lautstärke ändern kann. Und diese Änderung, das mache ich dadurch, dass ich eben diese Hände näher an die Antenne bewege oder weiter wegnehme und dann wird eben dieser Ton leiser, lauter, beziehungsweise bei der anderen Antenne höher und tiefer. Ja, wenn man das vergleicht mit einem Klavier oder einem Pianisten, ich mache also das, was er mit dem Tastenanschlag macht, durch meine Handbewegungen in der Luft. Und wenn man das jetzt mal vergleicht am Klavier, da wird der Ton ja primär dadurch erzeugt, dass dann letztendlich ein Hammer auf eine oder mehrere Saiten schlägt und die dann eben in Schwingung versetzt werden. Beim Theremin ist es ähnlich, aber eben doch ein bisschen anders, weil es ja ein elektronisches Instrument ist. Ich bin jetzt kein Physiker, aber wenn man das mal vereinfacht sich vorstellt, für die Tonhöhenregulierung oder die Tonhöhengeneration hat also dieses Gerät zwei Hochfrequenzoszillatoren, also Tonerzeuger, die da, man hört diese Töne überhaupt nicht. Warum braucht er zwei? Also ein Ton, der bleibt im Gerät eigentlich immer gleich und der zweite Ton, der eben in dem anderen Oszillator erzeugt wird, ist der, den ich durch meine Handbewegung beeinflusse in der Tonhöhe. Und diese beiden dann letztendlich unterschiedlichen Töne werden im Gerät wie in so einem Mischer zusammengebracht und dann entsteht aus diesen zwei unterschiedlichen Tönen ein sogenannter Kombinationston oder Differenzton und der ist dann in einer Lage auch, den wir dann hören. Und mit der anderen Hand mache ich eben das auf ähnliche Weise mit der Lautstärke. Übrigens, solche Differenztöne, das ist nichts Neues aus dem 20. Jahrhundert, sondern auch Orgeln in der Barockzeit haben schon tiefe Töne dadurch erzeugt, dass man eben zwei Töne aus etwas höheren Pfeifen, die günstig zusammengestanden sind, koppelt und man hört dann nicht die beiden Töne, sondern, wenn es gut funktioniert, eben diesen Differenzton, der dann meistens der oktav tiefere Ton ist, zu der tieferen der beiden Pfeifen. Bei der Orgel ist es so, man hat damals Platz gespart und auch Kosten. Große Pfeifen, die Materialkosten waren hoch und das hat man sich dann gerne gespart.
Das ist ja interessant. Im Ohr entsteht also ein tiefer Ton, der eigentlich gar nicht da ist. Spannend.
Ja.
Nun aber zurück zum Thema. Wie kamst du zum Theremin bzw. zu diesem Theremin?
Als Kind sind meine Eltern und ich gern nach München gefahren, in Museen und natürlich auch ins Deutsche Museum. Und die Musikabteilung war damals schon sehr groß angelegt mit Orgeln, Cembali und so weiter, aber natürlich auch mit elektrischen oder elektronischen Musikinstrumenten wie dem Theremin. Da habe ich also dieses Instrument das erste Mal kennengelernt und mit diesem schwebenden Klang, ja, da ist man dann, ich glaube, da ist jeder gleich einmal fasziniert und vor allem eben auch über dieses das Handling, wie das funktioniert und so weiter. Das hat man als Kind nicht verstanden, aber es war total interessant. Und ja, vor circa 15 oder 20 Jahren habe ich mir dann mal ein Theremin zugelegt von der Firma Moog, dieser berühmte Synthesizer-Hersteller, die also auch Theremin im Angebot haben. Das hat damals um die 400-500 Euro gekostet. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Standardmodell. Mittlerweile gibt es schon wieder ein bisschen andere. Und bei diesem Standardmodell, da konnte man quasi so dieses elektromagnetische Feld einstellen, wie weit ich da quasi mich bewegen muss, um, sage ich jetzt mal, eine Oktave zu erreichen. Und dann konnte man nur die Lautstärke minimal ändern. Das macht man dann eher am Verstärker. Aber was man noch ändern kann, ist so ein bisschen die Schwingungsform, ob das jetzt der Ton etwas geschmeidiger oder heller klingt. Wenn man hier ein bisschen Richtung Sägezahnschwingung geht, Sägezahnschwingung liefert viel mehr Obertöne, der Ton klingt heller und vielleicht auch ein bisschen schärfer, so ein bisschen Richtung Streichinstrument, wenn man so will. Und wenn ich das anders einstelle, dass es vielleicht eher Richtung Dreieckschwingung geht, da hat man ein bisschen weniger Obertöne, eben auch nur die ungeraden, dann klingt das Instrument ein bisschen dumpfer, eher vielleicht flötenartig, aber natürlich auch ein bisschen dumpf und dick. Ja, ich habe euch schon erzählt, 450 Euro ungefähr hat es gekostet. Heutzutage gibt es Bausätze auch, die kriegt man zwischen 50 und 100 Euro. Allerdings, Moog bietet auch Luxusmodelle an, die natürlich dann aus edlem Holz gemacht sind. Die Antennen sind ein bisschen größer. Also wie gesagt, die Instrumente schauen optisch schöner aus. Und allerdings, die Tonerzeugung, das sind auch Transistorgeräte, ist sehr ähnlich. Was interessant ist, es gibt auch Apps, die so einen Theremin nachahmen oder diesen Klang nachahmen. Dann kann man quasi auf Tablets Theremin spielen. Natürlich durch Wischen auf der Glasplatte. Die Töne kann man dann auch formen, je nachdem in welche Richtung, hoch, tief und die Lautstärke vielleicht sogar auch noch ein bisschen die Klangfarbe verändern. Ja, da kann man ein bisschen rumexperimentieren. Ist natürlich jetzt nicht ein echtes Theremin, das man berührungslos bedient.
Du bist schon kurz darauf eingegangen, was dich an diesem Instrument so fasziniert hat. Könntest du es bitte nochmal zusammenfassen?
Ja, das ist diese Mischung aus Technik und diesen sphärischen Klängen und natürlich auch diese Möglichkeit, diese Glissandi über einen sehr großen Tonumfang zu erzeugen. Wir kennen Posaunen, da geht es auch über einen gewissen Tonumfang oder bei Streichinstrumenten, aber ein Theremin hat ja oft einen Tonumfang von 4-5 Oktaven und da kann man also wirklich ganz glatte Glissandi erzeugen, wie sonst eigentlich auf keinem traditionellen Musikinstrument. Ja, und was noch interessant ist, Theremin, das ist natürlich der Vorgänger oder einer der Vorgänger von allen modernen elektrischen Musikinstrumenten wie Synthesizer oder vielleicht später auch natürlich dann irgendwelche E-Pianos oder auch die Apps. Mit diesen ersten Instrumenten ging's los mit der elektronischen Musik und ich finde, das ist alles recht faszinierend.
Ist es denn schwierig, das Instrument zu erlernen? Was sind denn die größten Herausforderungen? Mit anderen Worten, musstest du lange üben?
Naja, es ist tatsächlich schwieriger, als es aussieht. Theremin lernt man ja jetzt nicht in der Musikschule als Instrument, sondern man lernt irgendwas anderes. Bei mir war es ja Klavier. Und ja, wenn wir schon beim Klavier sind, wir haben Tasten, wir haben eine Haptik oder auf der Gitarre hat man Bünde, man hat also Orientierungspunkte, die man eben beim Theremin nicht hat. Jeden Ton, den ich da erzeuge, den kann ich ja nur durch meine Handposition im Raum treffen. Und wie gesagt, das ist natürlich eine Sache des Gefühls auch. Wo ist der Ton? Ich muss das sehr gut hören. Diese Kontrolle geht übers Gehör und man braucht also auch ein gewisses Körpergefühl. Für mich persönlich ist das also eher ein Hobby und ich spiele das auch sehr selten. Manchmal zum Gag, wenn Leute zu Besuch sind oder eben auch einmal vor ein paar Jahren im Faschingskonzert in der Kirche mit Orgelbegleitung. Das klingt übrigens sehr cool. Orgel, die da sehr flächig, gerade wenn der Raum sehr hallig ist, klingt und dann eben eine Melodie im Theremin auch in so einem halligen Raum. Also fand ich sehr interessant. Es ist sehr schwer, eben die Töne zu treffen. Allerdings gibt's heutzutage schon auch moderne Theremine, die auf digitaler Basis basieren und natürlich dann auch die Möglichkeit einer Tonhöhenkorrektur haben. Die Abstände beim klassischen oder traditionellen Theremin, die verändern sich ja, wie bei der Geige auch. Wenn die Saite lang ist, sind die Halbtonabschnitte größer als kleiner. So ist es beim traditionellen auch. Und wie gesagt, da gibt's auch welche, wo diese Abstände dann immer gleich sind, ich denke, ein bisschen leichter vielleicht zu spielen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe so ein Modell noch nicht ausprobiert, habe es nur gelesen, wie gesagt. Aber die Ursprünglichkeit geht natürlich dann ein bisschen verloren. Und ich denke auch, dieses manchmal ein bisschen Unsaubere gehört da schon auch ein bisschen dazu. Also wie gesagt, es gibt auch Profis, aber auch da merkt man, die modulieren diesen Klang. Und das ist ja auch das Reizvolle an diesem Instrument.
Da bin ich voll deiner Meinung. Das stimmt. Du bist ein sehr guter Organist und Pianist, Stefan. Da hast du Tasten, du gehst sozusagen auf Tuchfühlung zum Instrument. Das Theremin ist eben, wie schon oft angesprochen, jetzt eines der wenigen Instrumente, die man berührungslos spielt. Wie verändert das die Beziehung zwischen dir und dem Instrument?
Gut, Beziehung zum Instrument ist bei mir ein bisschen schwieriger. Ich komme von den Tasteninstrumenten. Man hat nie sein eigenes Instrument dabei. Ich denke, dass jemand, der Violine studiert, über lange Jahre oder Jahrzehnte immer ein Instrument spielt, da eine gewisse Beziehung aufbaut. Deswegen gehe ich jetzt eher so ein bisschen ins Technische. Beim Klavier hat man natürlich, oder auch bei den meisten Orgeln, bei den mechanischen Orgeln, mechanische Verbindung zur Tonerzeugung von der Taste bis zur Tonentstehung. Das habe ich natürlich jetzt beim Theremin nicht, aber wir können es ja ein bisschen vergleichen mit der Bewegung eines Dirigenten oder einer Dirigentin, die ja letztendlich auch den Klang formen und wie gesagt ein Orchester auch formen können, ohne dass es berühren, sondern auch durch diese Gesten oder vielleicht eben auch durch Singen im Raum. Wenn man einen Raum wahrnimmt, der vielleicht hallig oder weniger hallig ist und so weiter, das ist eher so diese Beziehung, die ich glaube, die eine Rolle beim Theremin-Spielen spielt.
Ist denn das Theremin aus deiner Sicht tatsächlich ein vollwertiges Musikinstrument oder ist es doch eher eine Spielerei?
Also für mich persönlich ist es eine Spielerei. Aber im Grunde ist es natürlich ein vollwertiges Instrument, wenn man das übt und wenn man das dann eben auch entsprechend beherrscht. Ja, also ich würde es jetzt nicht einfach abtun als Effektinstrument. Wenn man das beherrscht, kann man durchaus anspruchsvolle Stücke spielen. Und natürlich gibt's wie bei allen anderen Instrumenten auch Virtuosinnen und Virtuosen. Vielleicht kennst du auch die Carolina Eick, die da in der Szene sehr bekannt ist und die sogar eine eigene Fingertechnik entwickelt hat. Die stellt also so diesen Radius, möchte ich es vielleicht mal nennen, so ein, dass sie innerhalb einer Handspanne eine Oktave hat und je nachdem, wie sie die Finger dann bewegt, immer einen ganz und einen Halbton höher oder tiefer spielt. Ich denke, das ist natürlich dann förderlich, wenn man die Töne gut treffen will, wenn man nicht den ganzen Arm dann bewegt, sondern ja, fast ein bisschen wieder Richtung Klavier gewisse Abstände sich antrainiert und die dann dort auch spielt.
Am Tag der offenen Tür des Kepler-Gymnasiums führst du oft das Theremin vor. Wie reagieren denn da die Kinder und Wie reagieren Erwachsene auf das außergewöhnliche Instrument? Gibt's da Unterschiede?
Naja, die Reaktionen grundsätzlich sind immer großartig. Die Kinder sind ja von Haus aus neugierig, wie ich es damals im Deutschen Museum auch war. Und sie wollen wissen, wie das funktioniert und so weiter und wollen das auch ausprobieren. Gut, die machen natürlich viel Glissandi rauf, runter, rauf, runter. Wie gesagt, es ist sehr schwer, dort Melodien zu spielen. Ja, aber auch die Erwachsenen sind oft erstaunt oder manchmal eben auch skeptisch und vielleicht dann auch total begeistert, wenn sie merken, wie kann denn das klingen. Viele sagen, ja, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Andere sagen aber auch, geht da Strahlung weg und so weiter. Man weiß ja, Handy strahlt und so weiter. Aber wie gesagt, diese elektromagnetischen Felder sind sehr gering. Das ist nicht gefährlich.
Ein vollkommen ungefährliches Instrument. Genau. In welchen Genres wurde und wird denn das Theremin besonders gerne eingesetzt?
Naja, es ist ein Instrument des 20. Jahrhunderts und dann sind wir natürlich schon auch bei der Filmmusik des 20. Jahrhunderts, eben in Science-Fiction und Horrorfilmen, die ja auch so ja in den 20er, 30er Jahren entstanden sind. Für futuristische Szenen hat man es gerne eingesetzt, aber natürlich auch im Pop- und Rockbereich. Im Jazz habe ich es schon mal gehört, also wie gesagt, Jazz-Kombo und die Melodie übernimmt dann eben ein Theremin. Ja, und natürlich in der Filmmusik habe ich schon angesprochen oder eben sogar in Serien wie in der Big Bang Theory oder ich denke, berühmtestes Beispiel ist die Serie vom Inspektor Barnaby. Ja, und in moderner Musik, wenn man da Richtung House oder Techno geht, vielleicht auch in manche Clubs, bei uns in Weiden gibt es das nicht, aber in Berlin und so weiter, auch da wird natürlich mit elektronischen Musikinstrumenten experimentiert. Und da sieht man, wie gesagt, ich war noch nicht dort, aber man sieht es dann, wenn man Aufnahmen anschaut, immer wieder auch mal ein Theremin, der da eine Rolle spielt. Wie gesagt, ein Theremin, der ist sehr universell einsetzbar, der kann natürlich auch sehr lyrisch und gesanglich klingen und wie gesagt, aus meiner Sicht, ich bin Laie, da bieten sich natürlich ruhige, melodische Stücke an.
Und zum Beweis dafür, wie lyrisch und fast gesanglich eben das Theremin klingen kann, hören wir nun einen Ausschnitt aus Camille Saint-Saëns Karneval der Tiere, nämlich den Schwan. Live gespielt von Stefan Schultes am Theremin.
Und mit dir am Klavier.
Herzlichen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, das Theremin nicht nur vorzustellen, sondern auch für uns so virtuos zu spielen.
Naja, virtuos. Aber ich habe es sehr gerne gemacht und habe mich riesig darüber gefreut.
Nun spielt Celia Sheen. Wir hören die Titelmusik zu Midsummer Murders aus der TV-Serie Inspektor Barnaby.
Als nächstes geht es jetzt noch um das Salterio. Das ist ein heute sehr unbekanntes Instrument, das in Italien und Spanien im 18. Jahrhundert verbreitet war. Heute kennt man vielleicht noch das Hackbrett, was ja auch in Bayern in der Volksmusik öfter verwendet wird. So ähnlich schaut das Salterio aus. Also man spielt es und hat es vor sich auf dem Tisch oder auf dem Schoß liegen und es hat einen trapezförmigen Resonanzkasten, über den die Saiten dann gespannt sind. Die Besonderheit bei diesem Salterio liegt darin, dass man zwei völlig unterschiedliche Spieltechniken darauf spielen kann, nämlich einerseits Pizzicato, was man ja auch kennt von der Geige, also Zupfen mit den Fingern oder Federkielen, oder auch Battuto, heißt geschlagen, mit zwei kleinen Schlägelchen, wie beim Hackbrett auch. Und dadurch gibt es unheimlich viele Klangmöglichkeiten und der Klang ist auch sehr schwierig zu beschreiben. Also es ist irgendwie so ein klanglicher Hybrid von Cembalo und auch Fortepiano vielleicht und vereint in sich eben ganz viele Klangmöglichkeiten. Wenn man spielt, kann man den Klang annähern an eine Harfe, Mandoline, Cembalo oder Klavichord, aber an sich ist das Instrument eigentlich einzigartig wirklich im Klang. Wenn man zupft, also Pizzicato spielt, nimmt man entweder die Fingernägel, die Fingerkuppe oder auch Plektren. Es gibt auch so Plektren, die kann man sich auf den Finger draufstecken und da ist dann ein Plektrum dran. Das gibt es auch heute noch bei der Folkgitarre. Und das allein ermöglicht schon ganz viele Klangmöglichkeiten. Man kann diese Klangmöglichkeiten auch noch erweitern durch verschiedene Anzupfwinkel, Geschwindigkeit und Position. Bei den Schlägelchen kann man auch variieren. Es kommt erstmal auf das Holz an, aus dem diese Schlägel gemacht sind. Und man kann die auch vorne mit noch verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Leder, beziehen. Und wenn man dann mit diesem Leder schlägt, klingt es auch wieder anders. Entwickelt hat es sich aus dem Psalterium, das ist ein mittelalterliches Instrument. Und die Ursprünge davon gehen bis in den orientalischen Kulturraum zurück. Dort gibt es zum Beispiel heute in Persien das Santur oder es gibt das arabische Zupfinstrument Kanun, die damit verwandt sind. Also es ist kein rein europäisches Musikinstrument, sondern hat die Verwandten im orientalischen Kulturraum. Und dieses Psalterium hatte ganz viele Nachfolger. Auch sehr kuriose Sonderformen, zum Beispiel ein Streichpsalter, das man nicht gezupft oder geschlagen hat, sondern das man mit einem Bogen streicht. Oder, das fand ich auch ganz besonders, eine Schwungzither. Die wird beim Spielen vor sich gehalten, zwischen die Knie, mit den Daumen gezupft und während dem Spielen dann von einer Seite zur anderen geschwenkt. Und dann soll das irgendwie so einen atmosphärisch schwebenden Klang geben. Ich habe leider kein Hörbeispiel dafür gefunden, deswegen kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Klingt aber sehr interessant. Bei einer Erzählung habe ich gelesen, die Spieler schwangen ihre Instrumente erst sanft wie Pendel und später beim Crescendo drehten sie sich wild im Kreis. Das war aber alles später, im 17. und 18. Jahrhundert, hat man dieses Psalterium, das mittelalterliche Instrument, wiederbelebt zum Salterio. Das Instrument hat Metallsaiten mit ungefähr 3 bis 5 Saiten pro Ton, die alle gleich, also unisono, gestimmt sind auf dem gleichen Ton. Und im 17. Jahrhundert fand schon so eine Entwicklung statt, dass man das wieder aufgegriffen hat und dann aber weiterentwickelt hat von einem diatonischen zu einem chromatischen Instrument. Also man hat viel mehr Töne hinzugefügt. Und das funktioniert so. Man hat nämlich nicht mehr einen durchgängigen Steg, der alle Saiten in gleiche Teile teilt, sondern man hat gestückelte Teilungsstege. Das heißt, für jeden Saitenchor praktisch einen eigenen Steg, den man beliebig platzieren kann, so dass man die Chöre in Quinten, Quarten, Terzen teilen kann. Diese Stege sind in der Mitte von dem Instrument und man kann auf beiden Seiten spielen, das heißt, man kann pro Saitenchor 2 verschiedene Töne spielen. So kommt es, dass man zum Beispiel bei einem 20-chörigen Salterio 29 Töne zur Verfügung hat und bei einem 24-chörigen sogar 34. Gestimmt, es fängt immer an mit einem G und deswegen ist auch G-Dur und alle mit G-Dur verwandten Tonarten sind angenehm zu spielen. Je weiter die Tonart sich aber von G-Dur entfernt, desto komplexer wird der Bewegungsablauf beim Spielen und entsprechend ist es auch schwieriger, das jeweilige Stück zu spielen. Deswegen ist auch ein Großteil des Repertoires in G-Dur geschrieben. Die größte Verbreitung hatte das Instrument in Italien im 18. Jahrhundert, es wurde aber auch in Spanien gespielt. Und in Italien kam es vor allem in adeligen Kreisen vor. Dort gehörte die Musikausübung eigentlich fast zwingend zur Ausbildung jedes Aristokraten. Und deswegen in einer Quelle wird das Instrument auch als sanfter Tröster hochgeborener Ohren beschrieben. Da es in der Ausbildung verwendet wurde, hat man es auch ganz häufig in Internatsschulen belegen können, dass es dort verwendet wurde. Aber es wurde auch von Gelehrten fortgeschrittenen Alters gespielt in der Freizeit oder auch zu Hause. Da konnten auch Frauen und Mädchen Salterio lernen. Es war auch eine Art Modeinstrument und Statussymbol, also man könnte sagen, es gab wahre Verzierungswettbewerbe und auch heute sind noch zahlreiche und zum Teil wirklich kunstreich verzierte Salteri in Museen und Privatsammlungen erhalten. Eingesetzt wurde es im kirchlichen Kontext, aber auch am Theater und an der Oper und am Hof. In der Kirche, man kann sich denken, viele Priester und Nonnen stammten aus aristokratischen Verhältnissen und hatten diese Ausbildung und konnten Salterio spielen und haben das mit in die Kirche gebracht und haben dann selbst musiziert oder auch Kompositionen in Auftrag gegeben. Es gibt vor allem zahlreiche Passionskantaten, zum Beispiel für Sopran, Salterio und Basso Continuo von namhaften Opernkomponisten wie zum Beispiel Nicola Piccinini. Heute sind uns noch eine Vielzahl an Manuskripten mit originaler italienischer Salterio-Musik überliefert, unter anderem auch von Antonio Vivaldi oder Giovanni Paisiello. Und eigentlich in allen Genres der Zeit, die so beliebt waren, also es gab Kammermusik, Konzerti, Sonaten und so weiter. Und es gab auch Virtuosen, wie zum Beispiel der bekannteste ist Florido Ubaldi, der auch unter anderem komponierte. Von dem hört ihr jetzt auch einen Ausschnitt aus seiner Sonate für Salterio, gespielt von Franziska Fleischanderl. Es gibt für Salterio ein sehr großes Originalrepertoire, also das wirklich für dieses Instrument komponiert wurde und das wird jetzt erst nach und nach wiederentdeckt und aufgeführt. Also es ist ganz spannend, was da gerade gefunden wird. Und ich war aber vor kurzem in Frankfurt an der Oper, in einer Barockoper und die hatten Salterio im Basso Continuo besetzt. Also es war keine auskomponierte Stimme, sondern das Instrument hat einfach im Continuum mitgespielt. Und die Spielerin hat aber nicht einfach nur drei Klänge rauf und runter gespielt, sondern sich praktisch immer eine Stimme ausgesucht und die schön ausgeziert. Also man hätte das, was sie gespielt hat, eigentlich gleich aufschreiben können und als eigens komponierte Stimme verkaufen können. Und das fand ich ganz toll, weil es so schöne Klangeffekte erzeugen konnte.
Das Salterio, ein Instrument, das vielseitig einsetzbar ist. Und es hat einen faszinierenden Klang, ebenso wie das Theremin, aber jedes auf seine Weise.
Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, noch mehr Musik für diese beiden Instrumente kennenzulernen. Außerdem noch eine kleine Bemerkung in eigener Sache. Wir suchen wieder Verstärkung in unserem Podcast-Team. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, meldet euch gerne bei uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.